Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und ich nehme euch heute mit auf die Hohe See, streng genommen oder genauer gesagt mit auf den Atlantik. Bei mir im Studio ist Martin Stengele. Martin, wer bist du, was machst du, was hat's mit dem Atlantik auf sich?
Ja, hallo Max, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Sport- und Gymnastiklehrer und arbeite als Sportmetallcoach im Großraum Stuttgart. Dort bin ich alles, was mit Bewegung zu tun hat, selbstständig aktiv. Bin leidenschaftlich Sportler und bewege mich gerne. Und genau, das ist mein Tätigkeitsfeld. Und durch diese Bewegungstrang bin ich eben auch zu dem gekommen, was nachher unser Thema sein wird, mit dem Ruderboot über Atlantik zu rudern. Ich habe vor Übergang 2019, 2020 im Internet gestöbert und da kam ein netter Beitrag, ein Filmbeitrag über vier Hamburger Frauen, das Row Home Team, oder der Film heißt Die Wellenbrecherinnen. Und da ging es darum, dass man mit einem Ruderboot doch tatsächlich es wagen kann, über den Atlantik zu rudern. Meine Vorgeschichte ist, also kam da gleich mit dazu. Seit Kindesbeinen wollte ich immer schon zur See fahren. Ich hatte den Drang, immer Marine und Kapitän werden. Man kennt es ja, es gibt so ein gewisses Alter im Leben eines jedes Menschen, wo man so Berufswünsche äußert. Früher so typisch, ein bisschen klischeehaft, die Jungs mit Pilot und Feuerwehrmann und Polizist und was alles da gibt. Und bei mir war es so, ich habe immer eigentlich nur einen Wunsch gehabt. Ich wollte schon immer Kapitän werden. Das war immer das Gleiche. Gab nur diesen einen Wunsch. Und als meine Mutter irgendwann gedacht hat, jetzt hat der Sohn, der Sechste, ich habe fünf Geschwister, ich bin der Jüngste, jetzt ist der Martin alt genug und dann kann ich die Wahrheit ihm anvertrauen, und hatte mir gebeichtet, dass eben Kapitän, da wird wohl nichts draus. Dazu muss man studieren und zum Studium aus sozialen Möglichkeiten. Mein Vater war Alleinverdiener und sechs Kinder, ein Bruder studiert schon. Also Studium war nicht möglich und demzufolge vermutlich auch nicht Kapitän. Und dann war ich eine Zeit lang, weiß nicht wie lange, ruhig und habe gar nichts mehr gesagt. Und nach einer gewissen Zeit, Tage, Wochen, kann man jetzt nicht mal sagen, kam ich dann freudenstrahlend zu meiner Mutter und gesagt, Mama, ich werde jetzt Matrose. Dann war für mich das Thema gelöst. Kapitän konnte ich werden. Matrose ist eine einfacher, etwas tiefer gelegend, und dann ist dieses wieder abgehakt. Und ich habe immer nur diesen Wunsch gehabt. Ich habe, was ich mit Lego meine Schiffe gebaut. Ich habe ein Piratenschiff gehabt. Also war alles nur Marine und Seefahrt. Ich habe auch dem Arbeitsamt, der Berufsberatung und so hartnäckig über das Thema erzählt, dass ich nach der Schule auch ein Praktikum bekommen habe und war dann auf einem Küstenmotorschiff Norwegen, Schweden, kurz vorm Polarkreis, alles mitgemacht. Also den Wunsch, den Drang, zur Seefahrt zu kommen, war einfach drin. Ich bin auch später dann mal 4 Jahre bei der Bundesmarine gewesen und habe da meine Marinezeit abgehakt und habe im Vorfeld, so weil man naiv über Marine und Seefahrt denkt, ja, Amerika, Hawaii, keine Ahnung, wo man hingehen kann, nichts war's. Also nicht diese Strecke. Ich durfte in Norwegen die Fjorde durchfahren. Im Nachhinein richtig schön, richtig schöne Landschaften und Menschen. Dann etwas später habe ich noch diesen Drang zur Seefahrt noch erfüllt, indem ich ein Crewmitglied geworden bin auf einem Segelschiff Roald Amundsen. Das ist ein Traditionssegler, ein Rahsegler, wo man Menschen, die im Prinzip nur reinschnuppern wollen, so Trainees, mal eine Woche lang spüren lassen darf, was heißt, auf ein Segelschiff zu fahren. Auch da war ich viele Turns, meistens auf den Kanaren, auch da im Atlantik draußen. Auch hier habe ich gedacht, ja, so großes Segelschiff, das fährt doch bestimmt irgendwann mal über Atlantik rüber. zu meiner Zeit war das auch nicht drin. Also unterschwellig war auch immer diese Reise, die Fahrt über den Atlantik im Hinterkopf. Und plötzlich kam eben, wie vorhin schon mal erwähnt, dieser Film von diesen vier Hamburger Frauen mit dem Ruderboot über den Atlantik. Marine, Schiff und Atlantik, alles in einem. Und Martin war hin und weg. Mir war klar, also rückblickend war mir klar, ich war sofort davon überzeugt. Und es gibt, was ich auch in meiner Homepage stehen habe, so einen Spruch, so einen typischen Kalenderspruch. Aber dieser Kalenderspruch, der passt wie das Faust auf Auge. Der, wo es geschrieben hat, weiß es leider vom Namen nicht mehr. Aber der lautet, die Menschen suchen sich kein Abenteuer. Das Abenteuer sucht sich den Menschen oder das Abenteuer nimmt sich den Menschen an. Und so war es bei mir auch. Ich habe nichts Verrücktes gesucht. Ich bin kein Adrenalin-Junkie oder sonst irgendetwas, sondern diese Kombination, was da war, hat mich getroffen und mich in Bann gezogen. Es ist, wirkt immer etwas komisch und witzig, wahrscheinlich, wenn ich es erzähle. Aber es war, als ich den Film gesehen habe, kurz bevor ich 50 geworden bin. Und dann kam natürlich auch viele Dinge in meinem Kopf, ob ich es machen soll, nicht machen soll. Und unter anderem kam auch die Gedanke, Martin, jetzt wirst du 50, also Anfang 50. Und da heißt es ja oft Männer Anfang 50, so Midlife-Crisis, jetzt wollen sie irgendwas reißen, irgendwas machen, um zu zeigen, dass sie noch ein Hecht sind und ein toller Kerl sind. Auch diese Gedanken kamen dann auf. Jetzt muss ich gerade schmunzeln zum meinem, genau, das kam auf. Aber jetzt rückblickend, diese Kraft, diese Energie, ich mache es schon ein Jahr lang, wo ich es vorbereite, die Energie, die Kreativität, was ich da raushole, was ich entwickelt, die Freude und welche Menschen ich so kennenlernen durfte, bestätigt eigentlich nur, dass es dieser Spruch wirklich kein Spruch ist, sondern auf mich passt und dass es auch keine Schnapsidee ist, sondern dass ich dafür brenne und dass es mit ganzem Herzblut aus mir heraus etwas ist, was mich trifft und was ich machen muss, also aus meiner Sicht machen muss. Ich habe, wie gesagt, 5 Geschwister. 2 davon bin ich etwas näher in Kontakt. Und die beiden, ein Bruder und eine Schwester, Wolfgang und Anita heißen sie, die waren ein bisschen skeptisch und versucht, ein bisschen mehr Alternativen aufzulisten. Mein Bruder meinte ja auch, Martin, willst nicht irgendeinen Berg hochlaufen, über eine Wüste laufen, irgendetwas anderes, aber doch nicht über den Atlantik rudern. Auch meine Schwester, die Gefahren, wenn ich umkippe, wenn ich untergehe, wenn ich keiner mich verletze. Und bis ich dann irgendwann verstanden habe, die wollten mir das nicht made machen, sondern die haben einfach um ihren jüngsten Bruder Angst gehabt. Und als sie dann irgendwann festgestellt haben, egal welche Sorgen sie geäußert haben, welche Gefahren sie aufgelistet haben, dass da kommen könnte, der macht das immer noch. Und seitdem sind es meine größten Fans, meine größten Unterstützer geworden und sind voll hinter mir. Und die Atlantic Challenge ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet. Aktuell startet sie immer auf den Kanaren, auf der wunderschönen Insel La Gomera, Hafen Sebastian, und geht dann 5.500 Kilometer über Atlantik rüber in die Karibik auf die noch oder genauso schönere Insel Antigua. Das ist sozusagen die grobe Strecke. Das erwartet mich eine Zeit als Soloruderer, dass ich mitrechnen darf, zwischen 60 und 80 Tage alleine auf dem Atlantik zu verbringen, also wirklich alleine. Vielleicht nur Fische und Vögel um mich herum. Ich kann von 10 bis 15 Meter hohen Wellen schon träumen, die auf mich zukommen können. Windsturm und in der zweiten Hälfte sagt man so gern 40 Grad plus in der Sonne. Auch Hitze letztendlich, die ich ertragen darf. Das sind Dinge, die auf mich zukommen, dass ein Boost sein muss. Und man muss auch klar sein, dass man dieses Ganze autark macht. Also es ist kein Beiboot, kein Hilfsboot oder kein andere Menschen direkt in deiner Nähe. Man hat Funkkontakt und so weiter. Kein Thema, das ist da zur Sicherheit, aber kein Begleitboot. Und so ist es eine autarke Veranstaltung für jedes Team, ob man alleine rudert oder mit mehreren. Und diese große Herausforderung zu bewältigen, das ist, was Freude macht, was natürlich aber auch mir klar ist, dass es kein Sonntagsspaziergang wird. Also mir ist diese Gefahren bewusst, die da passieren können. Und da freue ich mich einfach drauf. Auch diese Vorbereitung, was ich auch immer sage oder wirklich auch so fühle. Und das ist auch kein Selbstläufer, weil ich muss mich selber ein bisschen drauf erinnern. Ich möchte nicht warten bis Tag X, bis zum 12. Dezember 2024, wenn mein Start in La Gomera ist, sondern die Reise per se hat schon begonnen. Also ich bin jetzt auf dem Weg. Ich erlebe jetzt dieses Abenteuer, weil die Vorbereitung, die ist genauso wichtig wie das Rudern selber. Und daher darf ich jeden Morgen was in das Wasser aufwachen und gespannt sein, wo darf ich hin? Darf ich hier das Interview führen? Am Wochenende darf ich ein kleines Video drehen über meine Aktionen, andere Menschen erzählen und die sagen mir dann, dass ich doch irgendwie dafür brenne, wie es anzuhören ist. Also es ist spannend und ich möchte, wie gesagt, die Reise ab jetzt genießen und nicht erst warten, wenn ich mit dem Boot am Steg in La Gomera abstoßen werde.
Also ist es für dich eine wahrgewordene Reise oder ein wahrgewordener Traum, endlich mal mit deinem eigenen Boot quasi selbst Kapitän zu sein und den Atlantik zu überqueren?
Ganz genau. Wirklich irgendwas unterschwellig, ein Traum, etwas, was ich machen wollte. Segelboot wäre auch eine Option gewesen oder die Möglichkeit oder eine von diesen Varianten, wo mein Bruder mich das ausrennen wollte. Geh doch mit jemand auf ein Boot rauf und geh mit dem Segelboot darüber. Auch schön, auch spannend, gar kein Thema, aber es ist doch was anderes, wie jetzt alleine mit dem Ruderboot rüber zu gehen. Zwischen kam ich auch vor diesem große Entscheidung. Es gibt ein Team aus der Schweiz, ein Dreierteam, habe ich auch Kontakt mit aufgenommen, die im gleichen Jahr wie ich rübergehen. Und die Boote sind, es gibt kein Dreierboot in dem Sinn, sondern es gibt Viererboote, wo halt immer zwei rudern und dann zwei Pause machen würden. Die sind zu dritt, die werden auch zu dritt rudern. Aber zu viert ist natürlich der Rhythmus mit dem Rudern Pause besser zu machen. Da wurde ich jetzt schon mehrmals gefragt, weil sie mich irgendwie sympathisch finden, ob ich nicht ihr Team ergänzen möchte. Das ist natürlich ein verlockendes Angebot, in so ein gesetztes und fertiges Nest zu setzen, weil die haben schon ein Boot und viele Dinge schon erreicht. Aber ich habe mich inzwischen ein Jahr lang darauf vorbereitet, alleine über den Atlantik zu rudern, dass es mir echt schwerfällt, wieder in so ein Nest reinzugehen und auch meine ganzen Menschen, die mich unterstützten, habe ich auch gesagt, ich gehe alleine rüber und vorerst bleibe ich natürlich auch bis zum Vorhaben, das Ganze alleine zu machen und zu stemmen.
Vielleicht, dass man mal so einen Vergleich hat. Weißt du, wie viele Teilnehmer die Atlantic Challenge 2024 haben wird?
Die endgültigen Zahlen habe ich nicht, weil ich da nicht hundertprozentig weiß, wo der Veranstalter aufhört. Aber das letzte Jahr, was ja immer etwas war, gleich ist, die Jahre, sind so 25 bis 30 Teams. Jedes Boot wird als Team bezeichnet. Und Menschen, die da dabei sind, sind so zwischen 100 und 120 Personen, die letztlich auf allen Booten verteilt mitmachen und mitrudern.
Du hast gesagt, du willst dich nicht in das gemachte Nest setzen, aber du hättest ja auch die Möglichkeit, gerade wenn du Kapitän sein willst, dass du deine eigene Crew mitnimmst und quasi mit anderen Personen gemeinsam ruderst und du der Kapitän bist.
Ich bin richtig. Also als ich dieses ganze gesehen habe und begeistert wurde, darüber zu rudern, da war für mich auch nicht von Anfang an klar, dass ich alleine rüber rudere, sondern durchaus die Idee, mit dem Team oder mit dem anderen rüber zu rudern. Das Ganze hat für mich zwei Dinge, die ich erfüllt haben musste, um ein Team zu haben. Einmal, weil man über einen sehr langen Zeitraum auf einen extremst engen Raum mit anderen Menschen zusammen ist. Also sollte jemand sein, wo ich mir zumindest vorstellen kann, auf diesen engen Raum auszuhalten. Es wird immer noch Diskussionen geben, aber mich muss man zumindest vorstellen können. Und der zweite Punkt ist, wäre aus meiner Sicht wünschenswert, wenn die Person irgendwo in meiner Nähe wohnen würde, dass ein gemeinsames Training auch drin ist. Nicht, dass er in Hamburg wohnt und ich trainiere in Konstanz am Bodensee. Auch dieses wäre mir ganz wichtig. Und die beiden Punkte zusammenzufügen, da habe ich jetzt nicht mal gefunden. Ich habe ein paar Menschen gehabt, wo ich mir das vorstellen konnte, habe ich gefragt, die sagten, Martin, cool, was du machst, finde ich richtig stark. Ich bin aber nicht dabei. Nein, also die haben mit Wasser, mit Meer und Seekrankheit und oder Familie und andere Dinge haben leider eine Absage bekommen. Ich habe auch schon gedacht, ob ich irgendwie ein ehemaliger Promisportler, die Leistungssportler hören ja mit relativ jungen Jahren ja auf und sind ja auch immer noch voll Tatendrang. Ob ich so jemanden anspreche, vor allen Dingen, da habe ich im Hinterkopf, für mich natürlich mitgedacht, wenn ich einen ehemaligen Leistungssportler hätte, der wie richtig berühmt ist, dann wäre es vielleicht leichter, Sponsoren zu bekommen, weil da ist auch bekannt. Aber ich habe da noch nicht getraut, irgendjemanden blind anzurufen, zu schreiben, weil ich dachte, wenn da irgendein Olympiasieger, keine Ahnung, von einem, sag ich mal, kleinen Martin einen Brief kriegt, der weiß wahrscheinlich gar nicht, was will denn der Typ überhaupt von mir. Aber die Überlegung war da, hat sich eben nicht so umsetzen können mit diesen Voraussetzungen, die ich vorhin gesagt habe. Und daher war irgendwann die logische Schlussfolgerung, dass ich das Ganze alleine durchmache.
Martin, wie sieht denn dein Ruderboot aus? Ist es so ein kleines, normales Ruderboot oder steckt da viel mehr dahinter?
Ja, ich denke, die meisten, wenn ich oder den manchen Menschen, die ich erzähle, dass ich mir am Ruderboot über Atlantik rudere, die denken an irgendeinen Urlaubsort, an irgendeinen See, wo man so ein Ruderboot ausleihen konnte, wo man seine Freundin, Liebste mal auf den See rausrudert, so ein Holzboot, offene Nussschale mit Holzreben dran. Sowas Ähnliches ist stabil und groß, war 1898 zwei Amerikaner norwegischer Abstammung, die sind von Amerika nach England gerudert mit so einem richtigen stabilen Holzboot. Aber heutzutage kann man diese Boote, das sind sogenannte ozeantaugliche Ruderboote, gar nicht mit den normalen Booten, Ruderboote, die man so irgendwie kennt, vergleichen. Von der Größe her sind die jetzt nicht so viel größer wie die anderen Boote. 7 Meter lang etwa, 1,40 breit. Aber man merkt schon am Gewicht, es wiegt auch als Soloboot eine Dreivierteltonne, dieses ganze Boot. Also schon eine Masse. Es gibt zwei Kabinen, die im vorderen, im hinteren Teil, also Bug und Heck, auf Marinesprache umgedeutet, sich befinden. In meinem Fall als Soloruderer wird einer dieser Räume als Materialraum und als trockener Materialraum dienen und eine größere Kabine, wobei groß ist jetzt mal dahingestellt, stehen wird man da nicht können, man kann nur knien oder halt liegen. Und die Kabine ist da, dass ich mich auch sicherheitsmäßig einschließen könnte oder verschließen könnte. Die kann man wasserdicht abschließen, dass, wenn es mal richtig haarig, mal richtig stürmt, zur Not man sich da in Sicherheit bringen könnte, aber auch natürlich in erster Linie zum Schlafen. Also diese Größe, zwei Kabinen. In dieser Kabine sind natürlich unmännliche Technik vorhanden. Ich brauche ein Kommunikationsmittel, Funkgerät. Ich brauche meine Navigation und Wettermelder. Ich habe ein Satellitentelefon mit an Bord, einen Kartenblotter, sodass ich da technisch gut ausgerüstet bin, um auch in Funkkontakt zu sein, wenn wirklich Probleme da sind oder wenn andere Schiffe mich kreuzen. Wobei da aus Erfahrungen, aus Berichten von ehemaligen Ruderinnen ich mitbekommen habe, im Regelfall sind es Kontakte unter 5 Stück, 3, 4, 5 Boote, die man unterwegs mal begegnet auf dieser langen Strecke. Und das auch nicht hautnah, sondern oft auch wirklich in großer Entfernung. Da hat jedes Boot eine Kennung, die es ausstrahlt. Und diese Erkennung wird auf dem Navigationsgerät eines anderen Bootes immer sichtbar gemacht. Und sobald zwei Boote, also der Kurs so berechnet wäre von beiden Booten, dass sie sich treffen würden, also kollidieren würden, gibt es auf beiden diesen Booten, wo das laut Hochrechnung es wäre, ein Warnsignal. Und somit kriegt man auch oft dann mit, wenn mal eins doch in der Nähe sein sollte, wenn das passiert. Und sozusagen auch, falls mal ein größerer Tanker auf mich zukommt, weil die sehen mich wahrscheinlich nicht so gut. Durch diese Wellen kann die Sicht zwar Wettersicht gut sein, aber so eine kleine Nussschale ist immer oft hinter den Wellen versteckt und da kann man optisch gar nicht sehen. Und deswegen sind diese technischen Hilfsmittel unerlässlich. Aber durch diese geringen Kontakte kommt es eh kaum vor. Zu dieser Technik an Bord ist natürlich noch mehr zu dieser Elektronik, die ich gerade genannt habe, gibt es, was auch ganz wichtig ist, zum Thema Verpflegung, eine Meeresentsalzungsanlage, also ein Gerät, was das Salzwasser zu Trinkwasser umwandelt, sodass ich immer Trinkwasser habe. Dies wird aber jetzt nicht dauernd funktionieren, weil es viel Strom braucht. Ich habe zwar Solaranlagen, Solarplatten obendrauf, die geben aber nur bedingt Strom. Deswegen muss man auch diese Entsalzungsanlage nur immer gezielt einschalten. Dann werden Behälter gefüllt, Wasserbehälter gefüllt, wo ich dann mein Trinkwasser voll mache und davon kann ich dann trinken. Diese werde ich brauchen. Also man sagt, dass man schon auch hier durch die große Sonnenausstrahlung und viel Sport, Bewegung, wenn man tagtäglich macht, darf man mehrere Liter zu sich trinken. Also diese Entsalzungsanlage ist drin. Dann gibt es natürlich auch viele Rettungsgeräte, sage ich mal, angefangen von einer Rettungsinsel, die dabei sein muss, dass im Fall eines Falles man auch eine Rettungsinsel vom Bord werfen kann und sich dort dann aufhalten, bis Hilfe kommt. Also große, stabile, hochwertige Rettungswesten muss man mithaben. Es gibt einen Überlebensanzug, der man dann anzieht, wenn es ganz schlechtes Wetter ist und man Gefahr hätte, ins Wasser zu fliegen. Ein Notsignal, was man mit über Bord werft oder mitnimmt, der einfach dann permanent ein Signal aussendet, wo man sich gerade befindet. Also wenn ich über Bord gehe und das Notsignal bei mir ist, dann wird sozusagen das immer an die nächsten Schiffe in der Umgebung ausgestrahlt. Das sind so die wichtigsten Technikgeräte. Natürlich Stromversorgung auch, was man die meisten mit benutzen, irgendwelche Musik, iPads oder irgendwelche Musikabspielgeräte, um sich ein bisschen die Zeit zu verkürzen. Genau, das haben wir auch mit dabei. Es wird so zeltartig von der Größe diese Kabine sein. Das heißt, wie gesagt, stehen kann man nicht. Man kann liegen. Das ist dann auch später ein bisschen ein Problem, dass man in der Kabine nicht stehen kann, wenn man rudert. Man rudert ja sehr viel, steht man ja auch nicht, also viel sitzend. Das Boot ist zwar eine gewisse Größe, aber es gibt keinen großen Laufweg, vielleicht 1-2 Schritte, dann ist schon der Weg zu Ende. Also man hat wenig Ausgleich, sich zu strecken, zu recken, zu bewegen. Da muss man auch gucken, dass man da wirklich adäquaten Ausgleich sucht. Das Boot selber ist ein Hightech-Boot, ist Carbon, dieses Material, aus diesem Material besteht das Boot. Das sind sehr hochwertige Ruder oder Skulls, wie man so korrekt sagt. Da ist es sinnvoll, auch mindestens ein oder zwei Ersatzpaare mitzunehmen. Es gibt Gabi Schenkel aus Schweiz, die 2019 als Solo-Ruderin mitgerudert ist. Und da gibt's auch ein spannendes Live-Video, wie sie eben im Boot drin sitzt, plötzlich eine Welle kommt und sie wird komplett einmal durchgedreht, wie eine Waschmaschine, so eine Eskimo-Rolle. Und dort ist ihr, wenn ich es richtig weiß, ein Ruderblatt-Skull abgebrochen und hat dann sozusagen auf ihr Ersatzruderblatt zurückgegriffen, was auch erstmal ganz gut ist und tiefenentspannt. Nur es war relativ am Anfang dieser Challenge. Und was ab jetzt losging, man wusste, es kann ein Ruderblatt kaputt gehen. Eins ist schon kaputt gegangen. Mein Ersatzruder habe ich jetzt. Nur wenn es jetzt nochmal passiert, dann ist der Ofen aus. Weil ohne Ruderblatt kommt man nicht voran. Und dieser Gedanke im Hinterkopf oder die Angst, jetzt, wenn es wieder passiert, dann ist es rum. Und das ist sagen auch das, was einem Solo-Ruderer mit beschäftigt. Der Veranstalter sagt durchaus mit Recht, alle Technik, die an Bord ist, sollte man als Solo-Ruderer selber reparieren können. Weil es gibt ja niemand, der dir hilft. Und auch dieses kann natürlich irgendwo ein bisschen Druck oder ein bisschen Sorgen bereiten, weil es ja sehr umfassend von Elektronik über Mechanik und andere Dinge alles beinhaltet. Auch das muss natürlich in Kauf nehmen oder wissen oder sich so weit vorbereiten, wie es geht. Auch zu überlegen, welche Hilfsmittel man mitnimmt, welche Ersatzruder, welche Sicherungen, welche Kabel, welche Flickzeug, Werkzeug, wie auch immer man mitnehmen möchte, dass man gewappnet ist. Aber irgendwann hat es auch seine Grenzen. Alles, was ich mitnehme, wird das Boot schwerer. Und als was schwerer ist, muss ich mehr durch Muskelkraft vorantreiben. Also immer eine Grenze oder Abwägung, was nehme ich mit, was ist wichtig und was wird irgendwann zu viel. Auch mit dem Essen ist hier die typische Expeditionsnahrung gefragt. Das sind so gefriergetrocknete Essensportionen, wo man dann, wie so schön heißt, Tüte aufreißen, heißes Wasser umrühren, dann hat man lecker Reisgeschnetzeltes mit Schweinegulasch oder keine Ahnung, was man halt gerade hat, oder Waffengeschmacksrichtung. Und daher sagen auch viele anschließend, einer der ersten Wünsche von den meisten, die drüben ankommen, einmal wieder eine richtig feste Nahrung zu sich zu nehmen. Mal was Bissfestes und nicht so eine mit Wasser aufgerührte Päckchennahrung. Genau. Aber das gehört auch hinzu, muss man wissen. Technik, die es auch an Bord gibt, die jetzt gar nicht so kompliziert ist. Zum Beispiel, was die Pflege anbelangt. Da gibt es ja auch keine Toilette in dem Sinne. Es gibt einen Eimer, im wahrsten Sinne des Wortes, wo man sein Geschäft machen kann und anschließend mit frischem Meerwasser ausspülen. Was auch gucken muss, dass man sich körperlich immer pflegt und so blöd es klingt, auch reinhalt. Gerade als Solo-Ruderer neigt man oder ist die Gefahr groß, wenn man ganz alleine auf dem Boot ist, denkt, mich sieht keiner, mich riecht keiner, mich schmeckt keiner, dass man dann sozusagen die eigene Hygiene oder sich ein bisschen vernachlässigt oder gehen lässt. Das kann aber fatale Folgen haben, also sich regelmäßig Salzwasser abzuspülen oder regelmäßig Zähne putzen, aber um sich zu schauen, zu gucken, auch wenn es keiner sieht, ist ganz, ganz wichtig, weil sonst geht einfach die Motivation nach unten, die eigene Fürsorge nach unten und die Einstellung ändert sich leider negativ. Also es hat alles sozusagen seinen Rattenschwanz, das ist ganz wichtig. Genau, es gibt natürlich auch Verbindungen da über Funkgerät, dass man auch auf sozialen Medien aktiv ist und da auch die Menschen, die am unterstützten, die mitfiebern, dass man denen auch Informationen, Nachrichten und Texte zuschicken kann, das ist ganz wichtig. Man kann natürlich auch mal telefonieren, aber gerade so kleine Filme über wie es einem geht, auch wenn man todmüde ist und keine Lust hat. Also der Mensch möchte alles auch das Recht dazu, zu hören, wie es dir geht und zu wissen, mitzufiebern, was macht er jetzt gerade mit, was muss er aushalten, um da eben dir noch mehr Daumen zu drücken. Vom Veranstalter gibt es auch dann auf der Homepage, die ist jedes Boot auf einer Landkarte symbolisch abgebildet und wird sozusagen mitgeführt, mitgetrackert, wo jedes Boot sich befindet. Und wenn man sozusagen auf dieses Boot mit der Maus drauf geht, kann man den Teamnamen erkennen, wo er sich befindet, wie schnell er unterwegs ist, wie viel Seemeilen er schon zurückgelegt hat, wie viel Seemeilen noch vor einem stehen und so weiter. Also man kann da jedes Team beobachten und auch sozusagen, wenn jetzt ich hier womöglich ein paar Fans bekommen habe, könnt ihr mich dann bei meiner Challenge 2024 tagtäglich genau sehen, wie viele Meilen ich gemacht habe oder wenn es dumm läuft. Letztes Jahr war es der ein oder andere Solo-Ruderer, der wegen Wind eher wieder zurückgerudert ist. Also nicht, weil er richtig zurückgerudert ist, sondern der Wind hat ihn nach hinten zurückgedrückt und dann sah es aus, als hätte er wieder Minusmeilen gemacht. Das ist natürlich vom Psychischen das Anstrengendste, wenn man irgendwann abends ins Bett geht und am nächsten Morgen wieder dort aufwacht, wo man gestern Morgen auch schon war und wieder von vorne rudern muss. Genau, also da kann man beobachten und auch natürlich immer in Kontakt bleiben. Ich habe da nette Berichte, ein schönes Buch von Boris Herrmann gelesen, der an der Wende Globia mitgemacht hat als erster deutscher Solo-Ruderer. Und da meinte er auch netterweise jedes anders da drauf. Manche Teilnehmer, auch bei der Challenge, die wollen jeden Tag telefonieren mit der Familie. Die manche sind froh, wenn sie eine Woche alleine sind und da immer etappenweise was mitteilen. Genau, also die Möglichkeit, kommunikativ aktiv zu sein, ist da. Wer weiß, vielleicht gibt es auch mal eine Live-Übertragung mit auf dem Atlantik. Schließlich hier in der Raumfahrt haben es auch schon ein paar Mal gemacht, dass irgendwie die Schulklassen ja live mit unserem Astro Alex und so weiter dabei waren. Mal gucken, was da alles kommt. Und ja, so ist das Boot eben sehr stark gepickt mit den einzelnen technischen Einrichtungen. Daher ist das Boot auch ein hoher Kostenfaktor. Also man kann gebraucht von 60.000 Euro, ja, man hat jetzt richtig gehört, 60.000 Euro aufwärts rechnen. Das ist der Hauptposten, der auf einen zukommt, neben dieser Startgebühr und die Schulungen und anderen technischen Einrichtungen, Rettungsinsel, Schwimmweste und Ausbildung, die man eben, und auch die Nahrung, diese Päckchen, sind ja auch finanziell nicht unerheblich. Es sind ja 60 oder 90 Tage, was ich mitnehmen muss. Für 95 Tage, das ist auch ein großer finanzieller Posten, den man einkalkulieren muss und was dann auch Gewicht ist. Der Schweizer, der Sandro, letztes Jahr dabei ist, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Er hat es richtig cool gemacht. Er hat gesagt, ich will rüber, die Zeit interessiert mich ja gar nicht, ich soll nicht viel drüben ankommen. Und daher packe ich essentechnisch alles rein, was für mich reinpasst und was mir schmeckt. Punkt. Also das kann man natürlich auch machen. Wenn jemand etwas ehrgeiziger ist und Gewicht sparen möchte und ziemlich zielstrebig drüben ankommen möchte, der begrenzt sich wahrscheinlich auf diese Fertignahrung und nimmt so wenig Gewicht mit wie möglich. Genau, und es gibt auch von den Ausrüstungsgegenständen oder Dinge, Werkzeuge, die man mitnimmt, auf was ganz Banales, wie eine Spachtel zum Beispiel, hat man auch dabei. Die braucht man, weil die Boote, mir als Ruderboote, wir werden sehr langsam, als Vergleich zu anderen, sehr langsam unterwegs sein. Und da setzt sich immer im Atlantikmeer draußen Muscheln ans Boot und die bremsen uns. Und daher wird man immer, wenn man in gewissen Abständen ins Wasser, in den Atlantik, in den Ozean springen dürfen und von unten mit der Spachtel das Boot wieder freikratzen, dass man einigermaßen wieder flüssiger vorwärts kommt. Und das ist auch ein Punkt, wo ich ein bisschen Respekt habe, so allein auf dem Atlantik draußen, unter mir 4000 Meter nichts, ein paar tausend Meter rechts und links auch nichts. Und da reinzuspringen ist zumindest für mich, wird bestimmt gewisse Überwindung brauchen.
Also da kommt ja einiges auf dich zu, das ganze Gewicht über den Ozean zu schleppen und natürlich auch das Boot in Schuss zu halten. Da musst du dich gut vorbereiten und sportlich unterwegs sein. Der Atlantic Challenge, die Martin Stengele 2024 bestreiten will. Dazu macht er sich sein eigenes Boot mit viel, viel Equipment, wie wir gerade eben gehört haben. Aber natürlich ist nicht alles Technik und Ausrüstung, sondern auch er selber muss sich darauf vorbereiten und muss in Form sein. Stimmt's, Martin?
Das stimmt wohl auf. Die Fitness ist ein großer und wichtiger Teil. Ich muss spontan wieder ein bisschen innerlich schmunzeln. Dann immer, ich erzähle jetzt, seit ich das vorhabe, jedem Mensch, ob es jemand interessiert oder nicht. Ich bin es jedem auf die Nase. Und ich gerade in meinem Gesundheitsstudio, wo ich in Stuttgart arbeite oder mitarbeite, das anspreche oder überhaupt anspreche, dann, dass ich rüberrode, 5000 Kilometer Atlantik, dann wird von unten nach oben ich mal durchgescannt, wie ich denn dastehe, meine Figur, meine athletischen, also meine Figur. Und dann schauen sie mir in die Augen und sagen sie, also Martin, da muss schon noch ein bisschen was zulegen, oder nicht? Ich muss insofern schmunzeln, weil die meisten denken dann mit Rudern an die klassischen Leistungssportler, also Olympia oder Weltmeisterschaften, Achter, Deutschlandachter. Das sind ja Jungs und Männer, das sind ja richtige Schränke, was da aus dem Boden rauskommen. Das müssen sie auch sein, weil die müssen mit Highspeed in maximal kürzester Zeit alles hergeben, sich wirklich 100% auskotzen oder hier dabei sein und das Boot beschleunigen auf Zeit. Aber diese extreme maximale Kraft, Maximalbeschleunigung, die brauche ich gar nicht. Ich habe was ganz anderes und das verstehen manche nicht. Also eine gewisse Grundfitness und Gesundheit, die brauche ich. Gar kein Thema, da arbeite ich auch dran. Aber dieses Schrank, wie es so ein klassischer Ruder hat, ist gut. Klar, wenn es jemand hat, ist aber nicht das Ausschlaggebendste. Ich werde nur ein bisschen was über mein körperliches Training sagen. Was aber ganz, ganz oben steht, was mich wohl am meisten voranbringt, ist die mentale Stärke, die mentale Fähigkeit. Das heißt, ich muss dauerhaft über 8, 9, 10 Stunden rudern. Die einzelne Belastung ist eher gering. Also ich habe eher ein geringes Tempo und geringe Kraftaufwand auf den Moment bezogen. Aber dieses muss ich eben 8, 9, 10, 11 Stunden durchhalten. Aber nicht nur einen Tag, nicht zwei, nicht eine Woche, sondern eben, wenn es dumm läuft, 80 oder wenn es ganz blöd läuft, 90 Tage über diese Zeit. Mich immer wieder aufraffen, auch wenn ich müde bin, trotzdem wieder zu rudern. Mir auch, wenn ich jetzt am liebsten in die Koje fliegen möchte, mich vom Salzwasser abzuputzen und Essen zu kochen und so weiter, das zu machen. Oder bei Seekrankheit, am Anfang werden viele seekrank, das auch irgendwie zu überstehen, zu erdulden und vielleicht trotzdem weiter zu rudern mit kleinen Schrammen, mit offenen Händen, die es geben wird. Viele verletzen auch die Füße durch Entzündung, Schrammen und so weiter. Da drüber wegzustehen und trotzdem zu rudern und so dran zu bleiben. Also das ist eigentlich ganz, ganz, ganz oben von dem, was ich noch machen, erreichen darf. Und da baue ich drauf, dass ich die Skills in meiner Ausbildung zum Sportmentalcoach eben anwenden kann. Was dann darunter, also aus meiner Sicht darunter kommt, ist eine gute Rudertechnik, dass ich da im Prinzip so ergonomisch wie möglich rudern kann und jeder Ruderschlag das bestmöglich rausholt. Und dann natürlich als drittes ist die körperliche Fitness, die mit Sicherheit auch da sein muss. Also grundsätzlich körperlich gesund und auch körperliche Fitness da sein. Da ist natürlich, ich bin selber Sportlehrer. Ich habe auch einige Trainingspläne geschrieben. Wenn man so einen Halbmarathon, Triathlon, keine Ahnung, anschaut, da behaupte ich, träume es zu, guten Trainingplan zu schreiben. Aber eine Sportart und ein Training über diese extrem lange Zeit zu machen, wo man gar keine eigentlich Grundlagen, keine Literatur, also ich kenne keine Literatur hat, wird schon etwas schwerer und auch allein schon zu wissen, welche Fitnessstand müsste ich haben, mitzumachen, auch da gibt's gar keine Vergleichswerte, macht das Ganze etwas schwerer und vor allen Dingen, ich brauche keine extrem hohe Maximalkraft, sondern eher eine Kraft, die ich eine Ausdauerkraft, die ich lang andauernd aushalten kann und dementsprechend versuche ich auch mein Fitnesstraining zu machen. Das heißt, zum einen neben dem klassischen Rudern auf dem Bodensee bei Konstanz, was ich da mache, werde ich mit dem Ruderergometer, das ist so ein Trainingsgerät, ein Trockenrudergerät, wo man sozusagen relativ sehr gut den Bewegungsablauf so gut wie möglich vom Ruderboot imitiert, nicht ganz, aber nahezu und eben gerade die Muskelpartie auf ihre Ausdauer trainiert, die ich eben später beim Rudern auch benötige. Dann ist natürlich klassischerweise die Beine, die als solches trainiert werden dürfen, wenn man es kennt, die Arme ganz wichtig und auch noch ein ganz, ganz hoher Stellenwert hat die Rumpfkraft, also meine Rumpfstabilität, dass ich hier fest bleibe, auch einen starken Rücken ist ganz, ganz wichtig, den zu trainieren. Das sind die Fitnessbereiche und da versuche ich eben zu meinem sportlichen, also meinem Alltag, dass ich Sportlehrer bin und Bewegungskurse gebe, mache ich ja schon relativ viel Sport, jetzt nicht in dieser Intensität, da versuche ich da jetzt auch so zwei, dreimal in der Woche mein Fitnesstraining einzubauen. Auch hier ist aus meiner Ansicht das Wichtigste, eine konsistente Training zu haben, also nicht plötzlich kurz vorher fünfmal in der Woche loszulegen, sondern über die Jahre, die ich jetzt habe, regelmäßig ein Krafttraining zu machen. Was genauso wichtig ist zu diesem Fitnesstraining, dass auch andere Ausdauersportarten mal dazukommen, nicht nur Laufen, Radfahren, das ergänzend. Es gab im Vorfeld, also frühere Teilnehmer, die haben sich auch manche Personal Trainer genommen. Das will jetzt diese Personal Trainer gar nicht angreifen. Ich bin ja auch einer. Aber die wenigsten haben das ja mal mitgemacht und haben Praxiserfahrung. Und da gab es oft die Schwierigkeiten, dass die gemeint haben, also sie hatten einen Schwerpunkt oft zu viel ins Radfahren, zu viel ins Laufen und eigentlich zu wenig ins Rudern selber reingelegt. Da muss man Obacht geben. Und vor allen Dingen muss ich beim ganzen Training auch auf mich hören, gucken, wo bin ich, wie gut bin ich drauf, ob ich gerade eine Verletzung da habe. Vor kurzem war eine Schulter ein bisschen Thematik. In meinem Team ist ein Heilpraktiker, also ich bin da bestens versorgt. Und dass ich da eben nicht zu ehrgeizig einfach drauf loswurstle und mir dann Schaden antrainiere, sondern lieber, ich bin einer, der ein bisschen zurückgeht, bis es einigermaßen wieder passt und dann wieder Gas zu geben, da habe ich langfristig mehr davon. Und genauso Dinge wie Yoga als Ausgleich sind wichtig. Stretching-Übungen sind jetzt und auch später auf dem Boot, wie ich schon mal erwähnt habe. Man hat ja kaum Möglichkeit zu stehen, zu gehen. Deswegen sind die Muskeln, die man eher jetzt zur Verkürzung neigen, wie es so schön heißt, dass ich die dehne, dass ich da wirklich Ausgleich mache und Stretching-Übungen mache. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn irgendwann diesen 2 Monaten kann man fast nicht mehr laufen. Auch die Muskeln, die jetzt noch nicht beansprucht werden, werden abgebaut. Man kennt es bestimmt vom Hörensagen oder früher, wenn man irgendwas gebrochen hat und den Arm wurde eingegipst vor ein paar Wochen und plötzlich macht man das Gips weg und da ist keine Muskel mehr da. Also alle, auch die Muskeln, die ich nicht ständig im Gebrauch habe, benutze, die werden bei mir auch, so hart wie es klingt, abgebaut. Da muss ich auch für Ausgleich sorgen. Und was auch für mich ein wichtiger und regelmäßiger Punkt sein wird, ist Meditation. Dass ich da auch im besten Fall zweimal am Tag meine morgens und abends meine Meditation mache, um mich klar darauf vorzubereiten. Auch ich habe so ein Mantra, so Dinge, die ich immer wieder vorsage, dass ich die wieder aufliste, auch mir bewusst mache, dass ich das schaffen werde. Und auch in meinem Kopf stelle ich mir das bildhaft vor, wie ich dann später im Dezember in La Gomera ins Boot einsteige. Ich stelle mir auch vor, manche Szenen auf dem Meer drauf, wie es dort sein wird. Auch da habe ich mal eben in diesem Heilpraktiker ein nettes Gespräch gehabt und mir beide unsere Bilder erzählt, was wir denken, wenn wir an diese Challenge denken. Und ich habe dann ja gesagt, ja, es sind Wellen, es sind Wind, es ist Sturm, es ist ungemütlich. Und hat er nur den Kopf geschüttelt. Wie, an sowas denkst du? Bei mir war Sonnenuntergang, glatte See, herrliches Wetter oder Sternenhimmel. Ja, das kommt auch vor, das nimmst du mit. Also diese wunderbaren Szenen nimmst du mit, gar kein Thema. Aber ich will mir bewusst machen, dass es eben nicht nur diese Romantik sein wird, sondern auch mal wirklich haarige Momente gibt. Und ich möchte mir dieses nicht in den Kopf rufen, um mir Angst zu machen, sondern einfach nur klar werden, das ist so. Und vor allen Dingen, ich habe durch manche Dinge gelesen und gelernt, das Meer, der Atlantik, die Wellen, die sind nie böse. Die werden nicht peitschen, um mich schlecht zu machen, sondern das, weil es dazugehört.
Martin, du ruderst über den Atlantik, aber nicht aus Jux und Tollerei, sondern das hat ganz andere Hintergründe. Klär uns doch alle mal auf.
Sehr, sehr gerne. Natürlich ist es auch mein Traum, was ich hier erfüllen möchte. Mir ist es aber von Anfang an ganz, ganz wichtig, dass es nicht nur Spaßveranstaltung ist ein falscher Wort, aber nicht nur eine Lustbefriedigung ist, sondern zum einen ist ein ganz großer Part, ich möchte mit dieser Reise, ich habe es ja auch Rudern fürs Leben genannt, das angespielt auf die Lokalverein vom Mukus Vedose in Ditzingen, der hat immer jedes Jahr einen Benefizlauf Laufen fürs Leben oder Lebenslauf. Und ich möchte mit einer Veranstaltung, mit meinem Projekt, den Baden-Württemberg-Verein Mukus Vedose unterstützen. Das ist, Mukus Vedose ist eine Stoffwechselkrankheit, die, soweit ich weiß, bisher noch unheilbar ist. Näher möchte ich jetzt direkt zu der Krankheit nicht sagen, weil da bin ich zu wenig drin. Aber es ist eine noch nicht heilbare Krankheit, die dann ja meistens nicht so schönes Ende hat. Und die möchte ich unterstützen mit meiner Reise, mit dem Erlös anschließend, wenn ich das Boot, das ich mal erworben habe durch die Sponsoren, dieser Wiederverkauf, dieses wird dann 1:1 an den Verein übergeben. Das ist mir das eine ganz wichtige. Das nächste ist, was ich jetzt mache, ich erfülle oder ich habe einen großen Traum, großes Ziel von mir. Es gibt viele Menschen, wahrscheinlich die meisten Menschen, die eben große Ziele vor den Augen haben und denken, das ist unmöglich zu schaffen. Oder viele andere Menschen sagen zu einem, ey Junge, lass es sein, das kriegst du nicht hin, ist viel zu groß, kein Mensch. Und ich möchte auch mit dem einfach zeigen, es gibt Projekte, die andere für unmöglich halten und man kann sie erreichen. Man kann die Ziele, die man wirklich im Leben machen möchte, man kann sie erreichen. Und wenn jemand aktiv mich unterstützen möchte und auch damit mit im Boot sein möchte und spüren können, was es heißt, an Ziele zu glauben, dran zu bleiben, auch mit Rückschlägen umzugehen und dennoch sein Ding machen zu können, der darf mir auch gerne finanziell oder mit Spenden helfen, aber das möchte ich mitgeben. Und ich habe zum Beispiel einen Mensch aus dem Reha-Einrichtung nicht persönlich getroffen, aber es ist ein älterer Herr, Anfang 90, er hat gesundheitlich durch Verletzungen und Unfälle schon wirklich vieles mitgemacht, schon viele Hoch und Tiefs. Und die meisten, also wir bewundern den Mensch mit wie viel Ehrgeiz jedes Mal, wenn er symbolisch hinfliegt, sich wieder aufrabbelt und kämpft und kämpft und kämpft. Und er hat irgendwann vor kurzem, was ich erstmal gehört habe von seinem Physiotherapeuten, was ich da mache, gesagt, weißt du was? Ich muss so lange da sein, bis der Martin drüben ankommt. Ich will hören oder ich will mitbekommen, wie der Junge drüben ankommt. Also ich war auch dieses Jahr, dass ich jemand damit Kraft gebe, noch ein weiteres Ziel im nächsten Jahren zu haben, also Ziel mitzubekommen, wie ich ankomme. Auch das ist, habe mich wirklich irgendwo berührt. Und wenn es irgendwo Menschen gibt, denen ich mit Hoffnung, mit Stärke geben kann, an seine eigenen Träume und Hoffnung zu glauben, Ziel zu glauben und zeigen kann, dass man Unmögliches erreichen kann, das wäre eins der noch großen Ziele, die ich mit diesen ganzen Veranstaltungen machen möchte. Genauso das Team, wo ich dabei habe, wo mir unterstützt, wäre ein also Größe für mich, wenn anschließend, wenn ich wieder zurück bin, irgendwie das Welcome Home Party, keine Ahnung, 2025 am Bodensee, wenn meinem Team sagen können, hey Martin, das war richtig cool, da mitzumachen. Das war ein richtig cooles Projekt, weil ich denke, sowas macht nicht jeder und dabei sein zu können, ist auch nicht jedem gegeben. Deswegen hoffe ich, dass auch für die mir helfen, eine unvergessliche Zeit wird, das mitzuerleben. Und das sind die Beweggründe, warum ich da gerne hier aktiv bin. Und weil das Ganze auch eine Nachhaltigkeit haben möchte, habe ich Kontakt mit der Uni oder Kooperation mit der Uni, Universität Chemie und Biologie des Meeres aus Oldenburg. Da gibt's eine Abteilung, die für die Oberfläche, Meeresoberfläche zuständig ist. Da gibt's ein Phänomen, das heißt Slicks. Am besten auf meiner Homepage mal nachlesen, was es genau alles gemeint ist, weil es ist einfach so umfänglich, das zu erklären. Aber um das zu untersuchen, wird eine Kamera bei mir an Bord installiert. Die wird alle 5-6 Minuten ein Bild machen und diese Oberflächenphänomene zu fotografieren. Und dann wird die größte Datenbank entstehen mit solchen Daten, die es bisher gab. Diese Slicks hatten Einfluss auf die Oberfläche vom Meer und auch wenn Aufnahmen vom Weltall werden viele Aufnahmen vom Meeresoberfläche gemacht, wegen Höhe und so weiter, wegen Klimawandel und so. Und diese Slicks beeinflussen diese Aufnahmen. Und wenn man mehr über die Slicks weiß, kann man auch diese Aufnahmen besser deuten. Also im Prinzip hat dieses kleine Kamera eine relativ große Außenwirkung. Ich habe die Uni Technische Hochschule in Ulm eine Kooperation. Da bekomme ich von hier unter Leitung von Frau Professor Böhn und Herr Professor Göbel mit dem Projektleiter Michael Bartsch bekomme ich einen Rudersitz, der genau auf meinem Popo zugeschnitten worden ist, dass die Belastung, die Abnutzung oder die Blasen, die es gibt, so gering wie möglich sind. Daher ist es die Reise sehr nachhaltig.
Ja, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, noch einiges, was du uns erzählen könntest. Zum Beispiel auch, warum du den Muskovisitose-Verein unterstützen möchtest. Viele Informationen findet man auch auf deiner Homepage.
Die genau, lautet, Homepage ganz einfach, www.martin-stengele.de.
Da können unsere Hörer alles nochmal nachlesen, mehr Informationen und ich denke, man darf dich auch bestimmt kontaktieren.
Du genau, also jeder darf aktiv. Gerne mir E-Mail schreiben. Es gibt auch ein Newsletter, was man sich abonnieren kann und so bin ich für jede Frage offen und beantworte sie gerne.
Genau, und dann kann man mit dir mitfiebern, dich verfolgen 2024, aber natürlich auch schon vorher auf deinem Weg begleiten, dich unterstützen in jeglicher Form. Und natürlich auch ich wünsche dir alles Gute für da und vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.